Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was für ein Tag das ist heute und morgen. Das ist der Dzień Pobiedy, der Siegestag der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im großen Vaterländischen Krieg. Ingrid und ich waren vor etwa 30 Jahren dort an diesem Tag, das muss man erlebt haben. Ich wurde den ganzen Tag im Fernsehen Veteranen in Moskau auf der Straße interviewt. Ich nehme an, heute leben keine mehr. Aber wir werden morgen sehen, was der Wladimirovich Putin daraus macht. Aber darüber werde ich nicht sprechen heute. Heute ist auch Muttertag. Und die Väter sind nicht da, die meisten sind auf der Freizeit. Es gibt viele bekannte Mütter in der Bibel, alle sehr interessant. Ich greife nur die eine aus, und das ist die Hanna. 1. Samuel, Kapitel 1 und 2. Hanna war Opfer einer Perversion oder einer Verkehrung der göttlichen Ordnung der Ehe. Es war ein Mann von Ramathaim Sophim, vom Gebirge Ephraim, also nördlich von Jerusalem, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs. Also, wenn man 4 Generationen zurückrechnet, dann war das schon eine bedeutende Person. Ein Ephraimiter, also von dem Stamm Ephraim, einer von den Söhnen Josefs. Und er hatte 2 Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Damals war die Stiftshütte dort. Jerusalem gehörte noch nicht zu Israel und der Tempel war noch nicht gebaut. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Noch 1, 2 Verse. Wenn nun aber der Tag kam, dass Elkanah opferte, gab er seine Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke von Opferfleisch. Aber Hanna gab er ein Stück traurig, denn er hatte Hanna lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Also dieser Elkanah, ein wohlhabender und frommer Mann, hatte 2 Frauen und Hanna litt darunter, weil die eine Frau mehrere Kinder hatte und sie hatte keine Kinder. Hanna war Opfer eine Verkehrung der göttlichen Ordnung der Ehe. Gottes Schöpfungsordnung sah die Ehe als lebenslängliche Verbindung von einem Mann und einer Frau vor. Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Wörtlich heißt es, an seine Frau kleben. Ich habe noch keine Bibelübersetzung gefunden, die es wagt, das so zu übersetzen. Ja, richtig, kleben. Wir sollten auch an den Herrn kleben übrigens. Und sie werden ein Fleisch werden. Seine Frau, eine Frau, Mann und Frau. Im Alten Testament steht nicht ausdrücklich, dass es verboten ist, mehrere Frauen zu haben. Aber das Alte Testament liefert beredte Beispiele für die schädlichen Auswirkungen der Mehrehe. Ich denke an Abraham. Das war seine Frau die Idee, nicht die Hagar in seinem Ehebett zu holen, um einen Sohn zu bekommen und wir wissen, was für ein Zank und Streit es danach gab. Und Jakob, 2 Frauen und 2 Nebenfrauen. Lesen Sie mal 1. Mose 30. Wir haben keine jüdischen Leute hier, aber ich denke, wenn ich Jude wäre, würde ich meinen Kopf hängen, wenn ich lese, wie die Kinder Israels zustande gekommen sind. Was ein Gezänk und ein Gestreit mit den zwei Frauen und mit den zwei Nebenfrauen, bis die alle 12 da auf die Welt gekommen sind. Und dann David. David war König und ja, er nahm sich mehrere Frauen. Dann nahm er noch eine dazu, die nicht seine Frau war. Und was hat es denn alles für schöne Auswirkungen gegeben? Inzest in der Familie zwischen den Brüdern und Schwestern, eine Vergewaltigung, ein Sohn mochte die Tochter von einer anderen Mutter und hat sie verführt. Und dann hat ihr Bruder ihn umgebracht und es gab dann den Aufstand von Absalom, also eine katastrophale Entwicklung aufgrund von Davids Mehrehe. Und unser Herr Jesus Christus hat Gottes ursprüngliche Schöpfungsordnung bestätigt. Der Schöpfer schuf sie am Anfang als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seine Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist der große Irrtum der römischen Kirche. Sie liest das so, was Gott zusammengefügt hat, kann der Mensch nicht scheiden. Das hat Jesus nicht gesagt. Die Ehe ist nicht unauflöslich, sondern es soll nicht scheiden, was Gott zusammengefügt hat. Und besonders in den letzten 60 Jahren wird Gottes Schöpfungsordnung massiv angegriffen. Es begann mit der Entkriminalisierung, das hat Jürgen schon darauf angedeutet, 1973 in den USA, Roe vs. Wade. Das Hohe Gericht hat die Abtreibung erlaubt und dann folgten die Engländer und die Holländer und die Deutschen mussten natürlich nachziehen. Und heute, wo das wieder in Frage gestellt wird, merkt ihr in den Medien diese Aufschrei. Ne? Mein Bauch gehört mir, sagt man. Und dann wurde die Ehescheidung erleichtert. Man braucht nur ein Jahr auseinander zu sein und dann geht das automatisch. Und seitdem werden wir überwältigt von einer Flut von LGBTQ XYZ, Patchwork-Familien, künstliche Befruchtung, Leihmutterschaft und so fort. All dieses ist ein Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung. Also Hannah litt darunter, dass ihr Mann zwei Frauen hatte. Und natürlich besonders machte ihr unerfüllter Kinderwunsch zu schaffen. Aber Hannah ihr Widersacherin, also die Penina, kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und so ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie und dann weinte Hannah und aß nichts. Jürgen hat schon gelesen, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Aber manchmal enthält der Herr uns die Erfüllung dieses Wunsches vor. Und Hannah befand sich in guter Gesellschaft, wenn wir daran denken in der Bibel. Die Sarah, die Frau von Abraham, konnte zunächst keine Kinder bekommen. Rebekka, die Frau von Isaac. Rahel, die Lieblingsfrau von Jakob. Die Tsunamitin in der Zeit von Elisa, die hatte auch kein Kind. Und Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer. Zunächst, sie war schon im fortgeschrittenen Alter, hatte kein Kind. Und Gott will vielleicht damit einen höheren Zweck erreichen. Sarah sollte Isaak gebären durch ein Wunder Gottes. Er sollte der Sohn der Verheißung sein, nicht der Sohn des Fleisches. Rebekka brachte zur Welt Jakob und Esau als Zeichen, dass Gott Isaak gesegnet hat. Die Tsunamitin wies durch die Geburt und die Wiederbelebung ihres Sohnes auf Gottes Macht durch den Propheten Elisa hin. Und Elisabeth gebar Johannes den Täufer, den größten Prophet des alten Bundes und Wegbereiter unseres Herrn Jesus Christus. Und solche Schicksale wie diese Frauen im Alten Testament, die lassen die Frage aufkommen, warum wünschen wir uns überhaupt Kinder? Es gibt viele Leute, die wünschen sich keine. Ne? Und es sind sehr viele Anstrengungen unternommen heutzutage, um Kinder zu vermeiden. die Verhütung, die Abtreibung und so weiter. Manche Leute wollen durch ihre Kinder ihren Namen verewigen. Ich kenne eine gläubige Familie, ich nenne keinen Namen. Sie hatten nur zwei Töchter und sie waren offensichtlich besorgt, dass ihr Familienname denn aussterben wird, wenn die zwei Töchter heiraten, Männer mit anderen Familiennamen. Und so zwangen sie, ich kann das nur so ausdrücken, zwangen sie den einen Schwiegersohn, den Familiennamen der Eltern, also der Eltern von der Frau, zu übernehmen, damit ihr Name verewigt würde. Oder manchen wollen ihr Nachwuchs um sich haben. Da war in der Gemeinde im Elsass, wo wir waren, 3 Jahre, eine sehr liebe Frau, Frau Nippert, und ihr Spruch war, meine Kinder sind alle im Dorf. Meine Kinder sind alle im Dorf. Ich dachte, wie schrecklich. Was, wenn der Herr ihre Kinder nicht im Dorf haben wollte? Also mein Bruder hat sie übertrumpft. Meine Nichte lebt zwar in den Niederlanden im Moment, aber so er seine, meine zwei Neffen, also die Söhne von meinem Bruder und deren Kinder, die leben nicht nur im gleichen Dorf, sondern sie leben in der gleichen Straße. Ich sagte, John, du sollst die Stadtverwaltung bitten, eure Straße umzubenennen in Ponsford Road. Aber ihr lacht, aber ein Ponsford Road gibt es. Doch. Wir waren in Südengland, Südwestengland in den Ferien und die Stoßdämpfe waren angeknackt und wir mussten das Auto in die Werkstatt bringen. Und es war Mittag und der Mann sagte, ja, gehen Sie in die Stadt essen und wenn Sie wiederkommen, ist das Auto fertig. Und wir gingen um die Ecke und da stand das Ponsford Road. Also verewigt, ohne meinen hinzutun. Ne? Ja, warum wünschen wir uns Kinder? Mehr davon später. Hannah litt auch nicht nur an dem unerfüllten Kinderwunsch, sondern auch an einem Unverständnis der Männer. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr, Hannah, warum weinst du? Blöde Frage. Und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Das ist typisch Mann. Ne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf seinem Stuhl im Türpfosten des Tempels des Herrn und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Ja, der Elkanah sagt, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Kinder? Gut gemeint, aber an der Sache vorbeigegangen. Eine Kommentatorin, die war Lehrerin im Seminar, wo ich studiert habe, Theologie, und sie hat in ihrem Kommentar geschrieben, Elkanah hätte sagen sollen, du bist mir wert mehr als 10 Söhne. Ne? Also Hannah wäre ihm mehr wert als 10 Söhne. Nur er konnte das nicht sagen, weil gerade deswegen hatte die andere Frau geheiratet, ne? Damit er Kinder bekommen konnte. Und dann die Fehleinschätzung des Priesters Eli. Als sie lange betete, die Hannah, vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme hörte man aber nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken und sagt zu ihr, wie lang willst du betrunken sein? Gib den Wein auf, den du getrunken hast. Ein ehemaliger Studienleiter der Baptistenseminar in Elstal bei Berlin hat in meiner Gegenwart in Siegen, in der Weststraße, in der Gemeinde gesagt, es war gang und gäbe damals in Israel, dass die Leute beim Gottesdienst alle so ein bisschen angetrunken waren. Ich dachte, du liebe Zeit. 2 Jahre später musste dieser Studienleiter den Dienst quittieren, wegen eines Skandals. Ich dachte, das geschieht ihm recht. Aber doch ist ein beredter Kommentar über die geistlichen Zustände in Israel damals sowie über Elis mangelnde geistlichen Durchblick. Hier ist der Priester, der Pastor quasi, und die Frau ist am Beten und er denkt, sie ist betrunken. Furchtbar. Aber in ihrer Not wandte sich Hannah an Gott. Wir haben es gelesen. Sie ging alleine, denn sie ließ die Familie zurück und ging in die Stiftshütte und hat inbrünstig zu Gott gebetet. Hannah antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin ein betrübtes Weib. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor den Herrn ausgeschüttet. Aber ihr Kindeswunsch wurde durch das Gebet geläutet, denn sie betete, sie gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen, und wirst du deine Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Das heißt, er sollte ein Nazireer sein, ein Gottgeweihter, wie der Simson es war. Also Hannah wünschte sich ein Kind, aber durch ihre Kinderlosigkeit und im Gebet rang sie sich dazu durch, zu sagen: Herr, wenn du mir ein Kind gibst, ich werde dir dieses Kind weihen. Und das Tolle ist, Gott hat nicht nur ihren Gebet erhört. Ich lese ein bisschen weiter. Am anderen Morgen machten sie sich früh auf, und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Ramah. Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr gedachte an sie, und Hannah wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie: Ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und dann in Kapitel 2, Vers 20 lesen wir noch: Und Eli segnete Elkana und seine Frau Hannah und sprach: Der Herr gebe dir Kinder von dieser Frau anstelle des Erbetenen, den sie vom Herrn erbeten hat. Und sie gingen zurück an ihrem Ort, und der Herr suchte Hannah heim, dass sie schwanger ward, und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Also Gott hat sie belohnt mit einem Sohn und dann noch mehrere Kinder, auch neben dem sie natürlich, als er entwöhnt war, einen Tempel gebracht hat, weil er sollte Gott geweiht sein. Und Hannah wurde Mutter eines der größten Propheten Israels. Im Psalm 99 heißt es: Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen. Also Samuel wird hier extra erwähnt, neben Mose und Aaron, diese 2 große Persönlichkeiten in der Geschichte Israels. Ein hervorragender Prophet. Der unschuldige junge Samuel stand in scharfem Kontrast zu Elis verdorbenen Söhnen. Entschuldigung, jetzt muss ich ein bisschen was lesen. Der Knabe, also Samuel, war des Herrn Diener vor dem Priester Eli, aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Sie fragten nicht nach dem Herrn. So war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn, und der Knabe war umgürtet mit einem leinenen Priesterschürz. Vers 22. Eli war sehr alt geworden, und als er erfuhr, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten, sprach er zu ihnen: Warum tut ihr solche böse Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk? Aber der Knabe Samuel nahm immerzu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli. Also wir haben diesen wunderbaren Kontrast oder schrecklichen Kontrast. Die 2 Söhne Elis, die suchten sich das Beste von dem Opferfleisch aus und die trieben Unzucht mit den Frauen, die da waren. Und hier ist der Knabe Samuel, dieser Junge, den Hannah dem Herrn geweiht hatte, der in seiner Unschuld aufwächst. Und dann, wir kennen die ganzen Geschichten nicht mit Samuel, wie der Herr sich ihn offenbart hat. Das Herrn Wort war selten und es gab kaum eine Offenbarung. Und dann hat der Herr den Samuel gerufen. Und dann später heißt es, Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, also vom Norden bis Süden, erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Und dann im 7. Kapitel erleben wir, wie die Philister angreifen und durch Samuel gab Gott einen großen Sieg. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Philistern, solange Samuel lebte. Auch eroberte Israel die Städte zurück, die die Philister ihnen genommen hatten, von Ekron bis Gat samt ihrem Gebiet. Die errettete Israel aus der Hand der Philister und Israel hatte Frieden. Und natürlich krönendes Ereignis. Samuel war der, der den König David gesalbt hat, um König zu werden. Und so sollen wir denn, ja, wenn wir sehen, was Gott aus diesem Sohn von Hannah, die so gelitten hat unter ihrer Kinderlosigkeit und den, wie soll man sagen, den Reizen von der anderen Frau, und doch denn mein Kind bekamen, hat ihn den Herrn geweiht, sollen wir auch überlegen, was der Herr aus unseren Kindern machen will. Da kann ich wieder Spurgeon zitieren. Der sagte zu seinem Sohn, mein Sohn, wenn der Herr dich beruft, ein Prediger zu sein des Evangeliums, dann lass dich nicht zufrieden geben mit einer minderwertigen Stelle wie Premierminister. Ja. Als ich, was war ich da, 25 oder so? Nein, doch, 24. Ich war in Brüssel bei OM und da kam der Chef von der ganzen Welt, die ganze Welt von der Studentenmission, ein Australier, Stacy Woods, ein lieber Mann, und er konnte kein Französisch, und so begleitete ich ihn und dolmetschte für ihn in mehreren Veranstaltungen. Und dann hat er mich gefragt, er sagt, ja, wie siehst du deine Zukunft? Und ich sage, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Herr hat mir die Gabe gegeben, Bibelunterricht zu geben, also ein Lehrer der Bibel zu sein. Und er schaute mich in die Augen und sagte, Mike, wenn der Herr dir diese Gabe gibt und diesen Auftrag gibt, sein Wort zu unterrichten, es gibt nichts Größeres, nichts Großartigeres in der Welt, was du machen könntest als das. Und das hat mich sehr ermutigt. Und unser Wunsch für unsere Kinder sollte nicht sein, unsere Befriedigung, sondern Gottes Ehre. Und unser Ehrgeiz sollte nicht weltlicher Erfolg sein, sondern dass sie dem Herrn dienen. Ja, Spurgeon hat gesagt, die Mütter bestimmen die Kinder. Ja, meine Mutter wollte, dass ich Prokurist werde, weil sie in ihrem Berufsleben entdeckt hat, dass Prokuristen viel Geld verdienen. Und so hat sie gemeint, ich sollte Prokurist werden. Ich habe sie natürlich darin etwas enttäuscht. Naja. Und Hannah lobte Gott nachher, das ist auch schön. In Kapitel 2 von 1. Samuel haben wir den Lobgesang von Hannah. Sie dankte dem Herrn und 10 Verse lang ist ihr Dankeslied. Und es ist interessant, ihr könntet das über die Mittagszeit oder heute Nachmittag vielleicht vergleichen. Hannas Dankgebet und das Dankgebet oder das Gebet von Maria, der Mutter von Jesus, als der Engel Gabriel sagte, sie sollte ein Kind haben. Und offensichtlich hat Maria dieses Gebet oder dieses Danklied von Hannah gekannt und vielleicht nicht zitiert, aber auf jeden Fall Anspielungen darauf gemacht. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und kein Fels wie unser Gott ist. Also Gott ist einzigartig, das hat sie dann erlebt, die Hanna. Und dann sie hat gemerkt, dass Gott die Überheblichen erniedrigt und die Bedürftigen und Demütigen erhöht. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt werden, müssen dem Brot dienen, und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Der Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhört, erhebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhört den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Ja, das hat sie erlebt mit ihrem Sohn. Der ist einer der größten Männer der Bibel geworden. Der Herr ist souverän und wird die Menschen richten. Da kommen wir wieder zu unserem Thema des Siegestages, nicht? Sie sagte, denn der Weltgrundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt, er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten, der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Und Hanna reihte sich ein in der Reihe der Liederdichterinnen von Gottes Volk. Ich habe dann meine Liederbücher gewälzt, die sind allerdings etwas ältere Art, und geguckt haben, ja, wie viele Frauen haben Lieder gedichtet, Glaubenslieder. Und ich bin auf eine beträchtliche Ernte gestoßen. Die Eidlinger Schwester zum Beispiel in Süddeutschland. Hast du den rechten Kurs für dein Leben? Oder das Lied Herr, weil mich festhält deine starke Hand? Oder die Catherine Booth Cliborn, das war die Tochter von William Booth, der Gründer der Heilsarmee. Das Blut des Lammes reinigt uns. Oder Fanny Crosby, ganz bekannt, seligstes Wissen, Jesus ist mein. Oder das Lied, O Gott, dir sei Ehre. Oder sicher in Jesus Armen und viele andere mehr. Die Charlotte Elliott wurde gesungen bei jedem Billy Graham Veranstaltung, so wie ich bin. Oder Francis Ridley Havergal, nimm mein Leben, Jesu, dir übergebe ich's für und für. Oder Julia Hausmann, so nimm denn meine Hände, wird bei jeder Beerdigung gesungen. Luise Häusel-Hensel, müde bin ich, geh zur Ruhe. Noch nicht. Oder Annie Hawks, ich brauch dich alle Zeit, das sind alle bekannte Lieder. Ne? Und Dora Rappard, die hatte mit Krishna zu tun. O du Lamm Gottes, ich blicke von Beugung und Staunen hinein in das Meer deiner Gnade und viele andere mehr. Hedwig von Rädern, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn schon, näher noch näher fest an dein Herz, oder wir haben einen Felsen, oder die Erlor-Fürstin Reuß, ganz tolles Lied, ich bin durch die Welt gegangen, oder Maria von Schmalenbach, brich herein, süßer Schein, oder die Bertha Schmidt-Eller, zünde an dein Feuer, Herz im, Herr im Herzen mir, und die Anna Gräfin von Stolberg, Christus, der ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und schließlich Amelia Juliane, Gräfin von Schwarzenberg, Rudolfstadt. Wow. Bis hierher hat mich Gott gebracht. Also, es haben viele gesegnete Frauen gesegnete Lieder gedichtet. Und Hanna gehörte auch dazu. Und ich möchte schließen mit Psalm 137. Jürgen hat schon einen Vers daraus zitiert. Ich möchte ein bisschen weiterlesen. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines Starken sind die Söhne der Jugendzeit, wohl dem, der seine Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Ich fand das interessant, die sind wie Pfeile. Also es geht hier um einen Kampf. Und sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit den Feinden verhandeln im Tor. Es geht um den geistlichen Kampf. Und Gott vertraut uns Kinder an, dass sie dem Herrn dienen und dass sie im geistlichen Kampf auch sich bewähren. Also ich hoffe, diesen Blick auf Hannah mit ihrer Not und mit der Erhörung dieser Not unser Blick verschärft hat für das, was Gott mit unseren Familien vorhat. Und wir singen jetzt ein Lied. Wir erheben uns. Ich möchte auch einen weiteren Psalm lesen, als Segen und auch hat mit der Predigt, mit dem Thema der Predigt auch zu tun. Psalm 113. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden, der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes, der die Unfruchtbare im Haus zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja! In diesem Sinn gehe hin in dem Segen und in dem Frieden des Herrn. Amen. Wir wünschen uns einen gesegneten Sonntag.